Wir wollen weiter mit unserer Predigtreihe über David. Wir haben noch eine Predigt. Das ist am 29. Juni wird die letzte sein. Aber ich möchte weiter, und unser Text heute ist in 2. Samuel 16. 2. Samuel 16. So, wo sind wir in unserer Geschichte Davids? David ist schon seit 32 Jahren König gewesen. Wir haben gesehen, wie seine Affäre mit Bathsheba verheerende Folgen auf sein Familienleben und auf seine Herrschaft gehabt hatte. Zu dieser Zeit, als eine Folge seiner Sünde, schmiedete sein Sohn Absalom einen Komplott gegen seinen Vater und stieß ihn vom Thron. Der König flieht jetzt mit einigen engen Freunden aus Jerusalem. Hier ist vielleicht der tiefste Punkt in seinem Leben. David musste vor seinem eigenen Sohn fliehen. Und als David floh, traf er zum ersten Mal einen Mann namens Shimi. Und 2. Samuel 16, wir fangen mit Vers 5 an. 2. Samuel 16, 5 bis 14. Und als der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam von dort ein Mann von der Sippe des Hauses Saul heraus. Sein Name war Shimi, der Sohn des Gera. Er kam unter ständigem Fluchen heraus und warf mit Steinen nach David und nach allen Knechten des Königs David, obwohl alles Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und zu seiner Linken gingen. Und so schrie Shimi, als er fluchte, hinaus, du Blutmensch, du Ruchloser. Der Herr hat die ganze Blutschuld am Haus Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Siehe, jetzt bist du in deinem Unglück, denn ein Blutmensch bist du. Da sagte Abishai, der Sohn der Zeruja, zum König: Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Aber der König sagte: Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja? Ja, soll er doch fluchen. Denn wenn der Herr ihm gesagt hat, fluche David, wer darf dann sagen, warum tust du das? Und David sagte zu Abishai und zu all seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr jetzt dieser Benjaminiter? Lass ihn, mag er fluchen, denn der Herr hat es ihm gewiss gesagt. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen, und der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle seines Fluchs an diesem Tag. Und David und seine Männer gingen ihres Weges, während Shimi an der Seite des Berges neben ihm herging, im Gehen fluchte, mit Steinen nach ihm warf, immer neben ihm her und ihn mit Erde bewarf. Und der König und alles Volk, das bei ihm war, kamen erschöpft am Wasser an. Dort erholte er sich wieder. Dieser Mann Shimi ist eine sehr interessante Persönlichkeit in der Bibel. Denn durch sein Leben wurde ein bestimmtes Sündenproblem sehr klar aufgezeigt. Es ist ein Sündenproblem, mit dem jeder von uns zu verschiedenen Zeiten zu tun hat. Und meiner Meinung nach ist dieses Problem sogar einer der Hauptfaktoren, die zu Nervenzusammenbrüchen, körperlichen Krankheiten, Ehen- Familienproblemen und Streit in der Gemeinde beitragen. Über welches Sündenproblem rede ich? Wovon wurde dieser Mann Shimi beherrscht? Heute Morgen möchte ich das Problem der Bitterkeit betrachten. Meine Predigt heißt das Shimi-Syndrom. Und bevor wir weitergehen, lass uns beten. Herr, wir danken dir für diese Gelegenheit heute Morgen, und wir danken dir für dein Wort. Und wir haben so vieles von dem Leben Davids gelernt. Vieles Gutes und viele nicht so Gutes. Aber heute, ich bete, dass du unter uns bist und dass du uns zu uns redest, Herr, durch dein Wort, durch den Heiligen Geist. Und bitte, gib mir die Kraft und die Fähigkeit, dein Wort richtig auszulegen. Hilf mir, klar und deutlich und richtig zu sprechen. Und wir beten in Jesu Namen. Amen. Obwohl Bitterkeit hier und da in der Bibel erwähnt wird, werden die Merkmale und Auswirkungen der Bitterkeit nirgendwo in der Bibel so deutlich aufgezeigt wie in dem Leben Schimmis. Wer war eigentlich Schimmi? Es scheint mir interessant zu sein, dass dieser Mann kein einfacher Bauer oder irgendein Bettler war, der den König verfluchte. Er war nicht von niedrigem Stand in der Gesellschaft, sondern von höheren. Und wir sehen in Vers 5, und als der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam von dort ein Mann von der Sippe des Hauses Saul heraus. Sein Name war Schimmi, der Sohn des Gera. Er kam unter ständigem Fluchen heraus. Erstens, wir sehen, dass er von der Sippe des Hauses Saul war. Schimmi stammte aus der ehemaligen königlichen Familie. Er war vermutlich gebildet und hochgeachtet. Er war kein Bettler, kein einfacher Bauer. Und wir sehen auch zweitens, dass er der Sohn Geres war. Gera war der Enkel von Benjamin. Und der Stamm Benjamin war bekannt wegen seiner gewandten Soldaten. Wahrscheinlich war Schimmi auch so ein gewandter und tapferer Soldat. So, an dem Beispiel Schimmis können wir sehen, dass das Ansehen einer Person nicht vor Bitterkeit schützt. Sie kann einen Menschen ergreifen, trotz Reichtum, Ausbildung oder Abstammung. Und warum hatte Schimmi eine solche Bitterkeit gegen David? Er war verbittert, weil durch David Saul als König abgelöst worden war und weil die Familie Davids an die Stelle der Familie Sauls als königliche Familie getreten war. Es scheint, dass Schimmi nicht damit fertig werden konnte, dass er nicht mehr zur königlichen Familie gehörte, und er machte David dafür verantwortlich. Und möglicherweise war diese Verbitterung über 30 Jahre hinweg stärker geworden. Saul war tot, das ist klar. Und sein irrsinniger Hass und seine Bitterkeit gegen David waren scheinbar vorbei. Aber 30 Jahre später kommen sie wieder an die Oberfläche in diesem Mann von Sauls Familie. Der Hass und die Bitterkeit Sauls wurde durch Schimmi weitergeleitet. Wie ein Syndrom wurde er davon infiziert. Ein Syndrom der Bitterkeit, das Schimmi-Syndrom. Und was war die Auswirkung dieser Bitterkeit? Wie wir bald sehen werden, scheint es, dass er von seiner Bitterkeit wirklich beherrscht wurde. Aber wie kann das sein? Wie könnte etwas wie Bitterkeit jemanden beherrschen? In der Schrift warnt Gott vor dieser Fähigkeit, sich von der Sünde beherrschen zu lassen. In Römer 6, 16 steht: Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit? Es ist möglich, eine Sklave der Sünde zu sein, auch als Christ. Und dies ist genau, was mit Schimmi geschah. Es scheint, dass seine Bitterkeit wuchs, bis sie ihn total beherrschte. Er wurde nach und nach eine Sklave seiner eigenen Bitterkeit. Diese Bitterkeit hat eine bestimmte Auswirkung auf ihn. Und wie wir bald sehen werden, hatte seine Bitterkeit eine körperliche, gefühlsmäßige, geistige und geistliche Auswirkung auf ihn. Lass uns diese Auswirkungen genauer betrachten. Erstens, Schimmis Bitterkeit hatte eine körperliche Auswirkung auf ihn. Schimmis Bitterkeit hatte eine körperliche Auswirkung auf ihn. Schau mal Vers 6 und 13 an. Ende Vers 5. Er kam unter ständigem Fluchen heraus und warf mit Steinen nach David und nach allen Knechten des Königs David, obwohl alles Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und seiner Linken gingen. Und Vers 13. Und David und seine Männer gingen ihres Weges, während Schimmi an der Seite des Berges neben ihn herging, im Gehen fluchte, mit Steinen nach ihm warf, immer neben ihm her und ihn mit Erde bewarf. Ich finde es etwas ungewöhnlich, dass ein erwachsener Mann Und sogar ein angesehener, ausgebildeter und militärisch disziplinierter Mann herumläuft und Steine auf eine Gruppe von Menschen wirft. Und das ist noch, und was noch ungewöhnlicher ist, ist, dass einige dieser Menschen, die er mit Steinen bewarf, bewaffnet waren und ihn leicht hätten töten können. Es ist Wahnsinn. Dieser Mann hat seine Selbstbeherrschung verloren und ist in Wut geraten. Er ist von seiner Bitterkeit total beherrscht. Er ist außer Kontrolle hier. Und Bitterkeit kann einen Menschen körperlich beherrschen. Dies kann in einem gewaltigen Ausbruch enden, wie das bei Shimi der Fall war, oder sie kann auf einen Menschen auch auf andere Weise sich körperlich auswirken. Wenn zwischen Menschen Bitterkeit herrscht, warum können sie einander nicht in die Augen schauen? Was zwingt einen Menschen, das Zimmer zu verlassen, wenn es der andere betritt? Und was für eine Macht schiebt den einen auf den anderen Seite der Straße, wenn er den anderen auf der Straße trifft? Gibt es in diesem Fall eine mysteriöse Macht? Sind Menschen wirklich gezwungen, einander nicht in die Augen zu schauen oder das Zimmer zu verlassen? Ja, Menschen sind gezwungen. Es gibt tatsächlich eine Macht, aber es ist nicht mysteriös. Es ist die Macht ihrer eigenen Sünde. Es ist Bitterkeit, die einen beherrscht und zwingt. Bitterkeit kann eine Wirkung auf die Gesundheit eines Menschen haben. Es ist in der Medizin wohl bekannt, dass seelische Probleme körperliche Krankheiten verursachen können. Ein Beispiel davon ist ausgebrannt sein im Beruf. Ausgebrannt sein im Beruf ist, wenn man des Berufes wegen körperlich, geistig und gefühlsmäßig erschöpft ist, wenn man total am Ende ist. Es ist sehr interessant, was die Minerith-Meyer Clinic in Kalifornien darüber herausgefunden hat. 10.000 Menschen, die daran litten, hatten eines gemeinsam: Bitterkeit, die nicht behoben war. Somit wurde ein direktes Verhältnis zwischen beruflichem Ausgebranntsein und nicht behobener Bitterkeit festgestellt. Bitterkeit kann eine körperliche Auswirkung haben, wie wir es bei Shimi sehen. Zweitens, Shimis Bitterkeit hatte eine gefühlsmäßige Auswirkung auf ihn. Seine Bitterkeit hatte eine gefühlsmäßige Auswirkung auf ihn. Schau mal Vers 7 an. Und so schrie Shimi, als er fluchte: Hinaus, hinaus, du Blutmensch, du Ruchloser. Shimi war mit Hass und Fluchen erfüllt. Gefühlsmäßig wurde er von seiner Bitterkeit beherrscht, das ist klar. Und Bitterkeit kann einen Menschen gefühlsmäßig beherrschen. Dies kann zu Wutanfällen, Fluchen oder bitteren Anklagen führen, wie bei Shimi. Oder die Bitterkeit kann einen Menschen auf andere Weise gefühlsmäßig beherrschen. Der von Bitterkeit beherrschte Mensch ist normalerweise überempfindlich und fühlt sich schnell angegriffen. Er ist oft mürrisch und kritisiert gerne. Auch neigt er dazu, aus einer kleinen Meinungsverschiedenheit oder einem Missverständnis eine große Streitfrage zu machen. Bitterkeit kann einen Menschen gefühlsmäßig beherrschen, wie wir bei Shimi es sehen. Drittens, Shimis Bitterkeit hat eine geistige Auswirkung auf ihn. Seine Bitterkeit hat eine geistige Auswirkung auf ihn. Schau mal Vers 8 an. Shimi sagte: Der Herr hat die ganze Blutschuld am Haus Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Siehe, jetzt bist du in deinem Unglück, denn ein Blutmensch bist du. Durch seine Bitterkeit wurden seine Gedankengänge verdreht. Beachtet seine Logik hier, was er sagte. Er machte David für den Tod Sauls verantwortlich. War diese Schlussfolgerung richtig? Nein, nein. Niemand war mehr darauf bedacht, als David, den Gesalbten des Herrn, nicht anzugreifen. Er war dafür nicht verantwortlich. Und Shimi war der Meinung, dass die Familie Saus ein Recht auf den Thron hatte. War das richtig? Nein. Gott hatte das Königreich der Familie Saus weggenommen und es der Familie Davids gegeben. Was wir sehen hier, Shimis logische Perspektive des Problems wurde verdreht wegen der Bitterkeit, die ihn beherrschte. Bitterkeit kann die Gedankengänge eines Menschen verdrehen. Der verbitterte Mensch wird sehr selbstsüchtig und kritisiert gerne. Weil er erfindlich ist und sich schnell angegriffen fühlt, hat er an allem und jedem etwas auszusetzen. Er erinnert sich an alles, durch das er sich angegriffen gefühlt hat und weigert sich zu vergeben und zu vergessen. Er kann es nicht vergessen und es belastet ihn. Er denkt immer daran und spricht gerne darüber. Er verdreht die Tatsachen, um seine bitteren Gefühle zu rechtfertigen. Er glaubt wirklich, dass er das Recht hat, bitter zu sein. Er glaubt das wirklich. Der verbitterte Mensch ist oft unruhig und findet nur schwer seinen Platz. Er zieht von Stadt zu Stadt, von Arbeit zu Arbeit, von Gemeinde zu Gemeinde. Bitterkeit kann die Gedankengänge eines Menschen verdrehen. Und dann viertens, Shimis Bitterkeit hatte eine geistliche Auswirkung auf ihn. Shimis Bitterkeit hatte eine geistliche Auswirkung auf ihn. Nochmal Vers 8 hier. Wir sehen nochmal, dass die Bitterkeit Shimis geistliche Perspektiven beeinflusst hat. Durch die Bitterkeit war seine geistliche Einsicht verdreht. Er sieht die Dinge nicht richtig. Beachte seine geistliche Logik. Sein Vorwurf war, dass Gott David bestraft habe, weil dieser sich den Thron angeeignet habe. War diese Beschuldigung wahr? Nein. David hatte dem Saul den Thron nicht genommen, sondern Gott hat David den Thron gegeben. Sein Vorwurf war außerdem, dass Gott Absalom erlaubt hatte, das Königreich zu übernehmen. War diese Beschuldigung wahr? Nein. Gott hatte das nicht erlaubt. Und sein Vorwurf war auch, dass Gott David erlaube, die Ergebnisse seiner Sünde zu ernten. Weil diese Beschuldigung war. Aber vielleicht zum Teil. Es ist möglich, dass Gott David erlaubte, die Ergebnisse seiner Sünde mit Bathsheba zu ernten. Aber in dem Sinn, wie Shimi hier es gemeint hatte, war es nicht wahr. Und was wir sehen hier, Shimis geistliche Perspektive des Problems war verdreht, wegen der Bitterkeit, die ihn beherrschte. Bitterkeit kann die geistliche Einsicht eines Menschen verdrehen. Der von Bitterkeit erfüllte Mensch nimmt an, dass Gott seine Situation in der gleichen Perspektive sieht. Er rechtfertigt seine bitteren Gefühle und verdreht die geistliche Wahrheit, um auf seiner Ideen bestehen zu können. Während einer Predigt fühlt er sich nicht angesprochen und meint, dass es nur für die anderen gilt. Seine Motivation, Gott zu dienen, ist weniger, um Gott zu gefallen, sondern mehr, um sich geistlich hervorzutun und sich anderen überlegen zu zeigen, besser zu sein als die anderen. Die Bitterkeit wird zum Mittelpunkt seines geistlichen Lebens. Bitterkeit kann die geistliche Perspektive eines Menschen verdrehen und drastisch. Wir haben am Verhalten Shimis die Auswirkungen der Bitterkeit gesehen. Und wir haben auch gesehen, wie Bitterkeit einen Menschen am Ende total beherrschen kann. Wir haben die schädliche Natur der Bitterkeit in dem Leben eines Menschen betrachtet. Aber könnt ihr euch die schädliche Natur der Bitterkeit vorstellen, wenn sie viele Male in einer Gemeinde auftritt? Für eine Gemeinde würde es sich verheerend auswirken. Weil Bitterkeit die geistliche Perspektive und die Gedankengänge eines Menschen verdreht, warnt Jakobus die Gläubigen vor der falschen Weisheit, die mit Bitterkeit und Streit in einer Gemeinde einhergeht. In Jakobus 3, 14 und 15, er schrieb, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Der Verfasser des Hebräerbriefes warnt die Gläubigen vor der Schädlichkeit der Bitterkeit in Hebräer 12, 15. Er schrieb: Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Es ist also kein Wunder, dass Paulus in Epheser 4 schrieb: Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt alle Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Gott behüte, dass unsere Gemeinde je von der Sünde der Bitterkeit ergriffen werde. Und Gott behüte, dass es keiner von uns je zulässt, dass Bitterkeit in unserem Herzen und Leben herrscht. Aber wenn ein Mensch verbittert ist, was kann man tun? Was kann man tun, um die schädlichen Auswirkungen der Bitterkeit auf sich selbst und auf andere Menschen zu stoppen? Gibt es Heilung für einen Schimmel? In diesem Text finden wir zwei verschiedene Heilungsmöglichkeiten für einen Schimmel. Zwei Heilungsmöglichkeiten, durch die die Bitterkeit und deren Auswirkungen total gestoppt werden können. Eine gute Möglichkeit und eine nicht so gute Möglichkeit. Die erste Heilungsmöglichkeit finden wir in 2. Samuel 16, 9. Sie ist jedoch die nicht so gute Möglichkeit. 16, 9. Da sagte Abishai, der Sohn der Zeruja, zum König: Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abauern. Das ist eine Möglichkeit. Enthauptung ist bestimmt eine Möglichkeit. Dadurch wird die Person überhaupt kein Problem mehr mit seiner Bitterkeit oder die Auswirkungen haben. Aber obwohl diese Möglichkeit sehr effektiv ist, ich finde die zweite Möglichkeit etwas besser. Und zwar 2. Samuel 19, 16 bis 24. 2. Samuel 19, 16 bis 24. Und der König kehrte zurück und kam bis an den Jordan. So David kommt jetzt zurück nach Jerusalem. Absalom ist tot und so weiter. Und Juda kam nach Gilgal, dem König entgegen, um den König über den Jordan zu führen. Da eilte Shimi, unser Freund nochmal, er kommt. Der Sohn Geras, der Benjaminiter, der von Bahurim war, und kam mit den Männern von Jude herab, dem König David, entgegen. Und 1000 Mann aus Benjamin waren bei ihm. Und Ziba, der Diener des Hauses Sauls, und seine 15 Söhne und seine 20 Knechte mit ihm. Und sie waren, bevor der König kam, durch den Jordan gewartet. Und versahen den Dienst, das Haus des Königs hinüber zu geleiten und zu tun, was gut war in seinen Augen. Und Shimi, der Sohn des Gera, fiel vor dem König nieder, als er den Jordan überschreiten wollte, und er sagte zum König: Mein Herr wolle mir die Schuld nicht anrechnen, und du wollest nicht länger daran denken, was dein Knecht verkehrt gemacht hat an dem Tag, als mein Herr, der König, aus Jerusalem auszog, dass der König es zum Herzen nehme. Denn dein Knecht hat erkannt, ich habe gesündigt. Aber siehe, ich bin heute gekommen, als erster von ganzem Haus Josef, um hinabzuziehen meinem Herrn, dem König, entgegen. Da antwortete Abishai, der Sohn der Zeruja, und sagte: Sollte nicht Shimi dafür getötet werden, dass er dem Gesalbten des Herrn geflucht hat? David aber sagte: Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja? dass ihr mir heute zu Widersachen werden wollt. Sollte heute ein Mann in Israel getötet werden, weiß ich denn nicht, dass ich heute König bin über Israel? Und der König sagte zu Shimi, du solltest nicht sterben. Und der König schwor ihm. Gottes Antwort auf Bitterkeit, Gottes Heilmittel gegen Bitterkeit ist Versöhnung. Versöhnung. Wenn man jemanden verletzt hat, dann soll man zu dieser Person gehen, es zugeben und um Vergebung bitten. Jesus sagte in Matthäus 5, und lass uns Matthäus 5 anschauen. Matthäus Evangelium 5 und Vers 23 und 24. Es steht, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. Wenn du, diese Szene ist klar. Ein Zeitgenosse Jesu ist zur Anbetung gekommen. Zu dieser Zeit brachte man zur Anbetung gemäß dem jüdischen Gesetz Opfertiere mit. Das Opfer wurde vor Gott getötet, machte so von Sünde frei und gab einen offenen Zugang zum Gebet. Heute braucht ein Christ nur einfach im Gebet zum Vater zu kommen. Aber in beiden Fällen wird der Anbetende plötzlich von der schmerzlichen Erkenntnis erfasst, dass er oder sie jemand anders verletzt hat. Was macht er? Was soll er tun? Was sollen wir tun? Wir sollen diese Erkenntnis nicht übergehen. Wir sollen uns nicht einfach ins Gebet stürzen, obwohl das vielleicht unsere erste Reaktion ist. Gott möchte lieber, dass wir für seine einfachen Impulse empfänglich sind. So in Vers 24 werden wir angewiesen, vier Dinge zu tun. Erstens, halt. So lass deine Gabe dort vor dem Altar. Zweitens, geh. Geh vorher hin. Drittens, versöhne dich. Versöhne dich mit deinem Bruder. Und viertens, kehre zurück. Dann komm und bringe deine Gabe da. Versöhnung, das ist die Antwort. Das Schlüsselwort ist versöhnen. Es kommt von einem griechischen Grundverb, das verwandeln oder ändern bedeutet. Die Vorsilbe in diesem Wort, griechischen Wort, heißt durch. Mit anderen Worten, wir sollen einen Prozess durchlaufen, der auf eine Änderung hinausläuft. Und ein zuverlässiges Lexikon definiert dieses Wort versöhnen ziemlich anschaulich: Feindschaft mit Freundschaft verwandeln. Wir sollen gehen, am besten persönlich, wenn das nicht möglich ist, telefonisch oder brieflich. Und beides bekennen, das Unrecht und unser Bedauern über die Beleidigung, indem wir die Vergebung dessen suchen, den wir verletzt haben. Dann sind wir frei, zu Gott in Anbetung und Gebet zurückzukehren. Aber was ist, wenn ich beschließe, es einfach mit Gott auszumachen und mich nicht in die Verlegenheit bringe, mit dem anderen zu reden? Kann ich nicht einfach das Gott bekennen und Gott um Vergebung bitten? Ist das nicht genug? Nein. Das ist nicht der Weg Gottes. Jesus sagte, halt, geh, versöhne dich und kehre zurück. Wenn wir nicht gehen, alles könnte schlechter werden und außerdem wird das Unrecht nicht richtig in Ordnung gebracht werden. Stellt euch vor, ich fahre heute Morgen von meinem Parkplatz weg und rückwärts mit meinem Auto in die Seite Carlos' schönen Kleinbus. Es tut mir leid, Carlos. Krach. Carlos steht draußen und hört den Lärm. Sein Magen dreht sich um, als er mich aus dem Auto aussteigen und den Schaden betrachten und mich danach im Gebet verneigen sieht. Lieber Herr, bitte vergib mir, dass ich so in Gedanken versunken und so ungeschickt war, Und bitte gib Carlos Gnade, wenn er den beträchtlichen Schaden sieht, den ich aus purer Nachlässigkeit verursacht habe. Und versorge ihn mit allem, was er braucht, wenn er sein Auto in die Werkstatt bringt. Danke, Herr. Amen. Während ich wegfahre, winke ich und lächle ich richtig breit, indem ich aus dem Fenster rufe: Es ist alles geklärt, Carlos. Ich habe den Schaden vor Gott gebracht. Ist die Gnade nicht wunderbar? Tschüss. Ich habe ziemlich starke Zweifel, dass das alles plötzlich in Ordnung bringen würde, gleich wie ernst mein Gebet gewesen wäre. Wenn du die Ursache einer Beleidigung warst, das heißt, wenn du der Schuldige bist, dann tu das, was richtig ist, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Halt, geh, versöhne dich und dann komm zurück. Das ist Gottes Methode. Aber was tue ich, wenn ich der Verletzte bin? Schau mal Matthäus 18, 15 bis 17 an. Matthäus 18, Jesus sagte: Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Und danach hatte Petrus eine Frage in Vers 21 gestellt. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich gesündigt, vergeben? Bis siebenmal? Das ist eine gute Frage. Was ist das Maß, das wir für Vergebung aufstellen sollen? Petrus fühlte sich an diesem Tag großmütig, denn das gängige Maß nach den Rabbinern war dreimal. Den Juden wurde gesagt, sie sollten einmal vergeben, zweimal vergeben und ein drittes Mal, aber ab da war Schluss. Petrus verdoppelte das Maß und fügte dann großzügig einen Bonus hinzu. Nun die Antwort des Herrn: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Jesus meinte nicht wörtlich, dass man 490 Male vergeben soll und dann nicht mehr. Er meinte unzählige Male, grenzenlos. Das ist die Idee. Und der Schlüssel zu der Befreiung des Herzens von Bitterkeit ist aufrichtiges Vergeben. Kolosser 3, 13. Es steht: Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Vielleicht sagst du: Ja, ich vergebe, aber ich werde nie vergessen. Das ist einer der bedauerlichsten Fehler, die ein Christ machen kann. Denn begrenzte Vergebung ist wie bedingte Liebe. Es ist dann überhaupt keine Vergebung. Die Missionarin Amy Carmichael drückt es am besten aus. Sie sagte: Wenn ich sage, ja, ich vergebe, aber ich kann nicht vergessen, als ob der Gott, der zweimal täglich all den Sand an allen Ufern der ganzen Welt wäscht, solche Erinnerungen nicht aus meinem Gedächtnis waschen könnte, dann weiß ich nichts von der Liebe von Golgatha. Zwar gut, oder? Ich las eine Geschichte von zwei ledigen Schwestern, die zusammenlebten, aber aufgrund einer ungelösten Auseinandersetzung über eine unbedeutende Sache sprachen sie nicht mehr miteinander. Da sie aus ihrem kleinen Haus entweder nicht ausziehen konnten oder wollten, benutzten sie weiter dieselben Räume, aßen am selben Tisch, benutzten dieselbe Einrichtung und schliefen im selben Raum. Aber alles getrennt, ohne ein Wort. Ein Kreidestrich teilte das Schlafzimmer in zwei Hälften, auch den Eingang und den Herd. Jeder kam und ging, kochte und aß, nähte und las, ohne je ins Gebiet der Schwester zu treten. Durch das Dunkel der Nacht konnte jeder das tiefe Atmen der anderen hören, aber weil beide nicht bereit waren, den ersten Schritt in Richtung Vergeben und Vergessen zu tun, lebten sie jahrelang in quälender Stille nebeneinander her. Für einige von euch ist diese Geschichte vielleicht ohne den Kreidestrich eine genaue Beschreibung ihres Lebens. Vielleicht so ist es zu Hause oder in der Arbeit oder unter euren Verwandten oder in dieser Gemeinde. Bist du bereit, alles in Ordnung zu bringen? Bist du bereit, zu vergeben und zu vergessen? Bist du bereit, den ersten Schritt zu machen? Der Schlüssel zu der Befreiung des Herzens von Bitterkeit ist Versöhnung. So, was ist mit David und Shimi passiert? Gibt es ein Ende dieser Geschichte? Ja, leider. Shimi bekannte David seine Sünde und David vergab ihm. Oder so schien es zu sein. Schau mal 1. Könige 2, 8 und 9. 1. Könige 2. Hier lesen wir die letzten Worte Davids an Salomo, bevor er starb. 1. Könige 2, 8 bis 10. David sagte: Und siehe, bei dir ist Shimi, der Sohn Geras, der Benjaminiter aus Bahurim. Das ist der, der mich mit einem schlimmen Fluch verflucht hat, am Tag, als ich nach Mahanaim ging. Aber er kam mir dann entgegen an den Jordan herab, und ich schwor ihm bei dem Herrn und sprach: Wenn ich dich mit dem Schwert töte, jetzt aber lass ihn nicht ungestraft, denn du bist ein weiser Mann und wirst erkennen, was du ihm tun sollst. Lass sein graues Haar mit Blut befleckt in den Sheol hinabfahren. Und David legte sich zu seinen Vätern und wurde in der Stadt Davids begraben. Am Ende seines Lebens waren Davids letzte Worte aus einem Herzen voll von Bitterkeit und Rache. Das Shimi-Syndrom ging noch weiter. Ich wünsche, dass ich ein anderes Ende zu dieser Geschichte erzählen könnte. Vielleicht wie in Die Schöne und das Biest. Am Ende der Geschichte verliebten sich die Schöne und das Biest ineinander. Das Biest wurde in einen hübschen Prinz verwandelt und alle lebten glücklich immer da. Wenn ich das Ende dieser Geschichte bestimmen könnte, würde ich so schreiben: Shimi bekennt David seine Sünde und bittet um Vergebung. David vergibt Shimi und sie werden beste Freunde. Ein Sohn von David heiratet eine Tochter von Shimi. Und genau an dem Jahrestag der Versöhnung zwischen David und Shimi wurden Drillinge geboren und sie wurden Friede, Freude und Liebe genannt. Und alle lebten glücklich immer da. Dieses Ende der Geschichte gefällt mir viel besser. Aber es entspricht leider nicht der Wahrheit oder der Realität der Bitterkeit. Wie traurig es auch sein mag, die Realität ist, Shimi wurde von seiner eigenen Bitterkeit beherrscht. Körperlich, gefühlsmäßig, geistig und geistlich. Seine Bitterkeit hatte eigentlich sein Leben zerstört. Und die Realität ist, David hat Shimi nicht wirklich vergeben. Und er starb als ein verbitterter und rachsüchtiger alter Mann. Und die Realität für uns ist, Bitterkeit in unserem Leben wird nicht einfach weggehen. Sie wird nicht besser werden. Wenn wir nichts dagegen tun, wird Bitterkeit uns nach und nach beherrschen, bis sie unser Leben total zerstört. Und wenn wir nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, könnte Bitterkeit sich daraus entwickeln. Leider leben wir in keiner schönen und das Biest-Märchenwelt, wo alles am Ende gut und schön wird und alle glücklich immer da leben. Wir leben in einer sündhaften Welt, wo Sünde, wenn wir es erlauben, uns beherrschen und unser Leben zerstören kann. Bist du verbittert? Bist du von Bitterkeit beherrscht? Wenn wir deine Geschichte lesen würden, was würde im letzten Kapitel stehen? Vergebung und Friede oder Triumph der Bitterkeit? Lass uns beten. Herr, wenn wir diese Geschichte lesen, sind wir mit der Realität der Sünde konfrontiert. Besonders Bitterkeit. Und Herr, wir müssen ehrlich sein. Wahrscheinlich gibt es in dieser Gemeinde Bitterkeit, die nicht in Ordnung gebracht sind. Es gibt Leute hier, die von Bitterkeit beherrscht sind. Herr, die einzige Lösung ist Versöhnung. Und Herr, bitte segne diese Gemeinde und schütze diese Gemeinde von dieser Sünde. Und hilf uns, Herr, einfach Bitterkeit in unserem eigenen Leben zu erkennen. Und Herr, wir wollen dein Segen auf diese Gemeinde in unserem Leben. Und wir beten in Jesu Namen.